Ein herzliches Willkommen an alle, die heute Morgen hier sind. Es ist Ferienzeit, einige Stühle sind leer, aber die wichtigste Person ist anwesend, der Herr Jesus. Ich begrüße ganz besonders auch Michael Friesen. Er ist Theologiestudent an der STH Basel. Er wird heute das Wort ausrichten an uns. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf deine Botschaft. Ich lese eingangs zu dieser Predigt, zu diesem Gottesdienst, ein Wort aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 48, Vers 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist, und leitet dich auf dem Wege, den du gehst. Wir sind hier zusammengekommen, um Gemeinschaft zu haben untereinander, aber auch Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn, im Heiland Jesus Christus. Aber vor allem sind wir auch hier, um gelehrt zu werden. Gelehrt zu werden. Wir haben das alle ganz nötig, ich besonders, damit wir auf diesem Weg weitergehen, den der Herr uns zeigen wird. So bin ich froh, dass seine Botschaft uns auch in dieser Hinsicht weiterführen wird. Danke vielmals. Ich möchte mit uns beten, bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Ja, großer Gott, dich loben wir, dich beten wir an, auch wenn wir dich nicht sehen, aber wir haben unser Leben lang gespürt, dass du da bist, dass du uns führst, wenn wir uns führen lassen. Danke, dreieiniger heiliger Gott, dass wir erkennen dürfen, dass es dich gibt. Danke vielmals, dass wir dich, Herr Jesus, kennenlernen durften, dass wir vor allem kennenlernen durften, wie verloren und vereinsamt wir sind, wenn wir dich nicht haben. Danke vielmals, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass du uns unter dein Kreuz geführt hast, dass wir unsere Sünden bekennen durften, dass du sie abgenommen hast und uns ein ewiges, neues Leben geschenkt hast. Wir können es nicht fassen, Herr, aber es ist so. Herzlichen Dank. Danke, dass wir ungestört hier jetzt zusammenkommen dürfen, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Du, der du versprochen hast, da zu sein, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, und wir sind doch einige mehr. Du bist da, Herr. Das macht uns froh. Danke, dass wir auch ehrfürchtig zu dir aufschauen, zu dir, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Danke, dass du uns diesen Glauben schenkst, so wir den Gehorsam dir nachfolgen. Herr, wir denken jetzt ganz besonders an unsere Geschwister, da wo sie in der Verfolgung sind, in der Trübsal, in Nöten, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Danke, Herr, dass du mit ihnen bist, dass sie du durchträgst, dass du sie aufrichtest und dass sie du auch zum Segen an ihren Peinigern setzest. Danke vielmals, Herr, dass du der Siegesheld bist, der schlussendlich den Sieg über alles Elend dieser Welt hinweg tragen wird. Herr, wir bitten dich, komme bald. Wir sehnen uns nach dir, wir sehnen uns danach, in deiner sichtbaren Gegenwart zu sein. Wir bitten dich um dein Volk Israel, das immer mehr unter Bedrängnis kommt. Es ist dein Volk, dein gesegnetes Volk. Danke, dass du mit ihm bist und dass heute Menschen aus der Beschneidung zum lebendigen Glauben an ihren Messias kommen. Ich bitte dich, Herr, für alle in unserer Mitte, die betrübt sind, die schwere Lasten zu tragen haben. Danke, dass du trägst. Danke, dass du auch bei denen bist, die gesundheitlich angeschlagen sind. Du kennst sie alle. Wir bitten dich auch für alle unsere Geschwister, die hinausgehen und die frohe Botschaft, dass es Rettung gibt aus der Verlorenheit, unter die Menschen tragen. Danke, dass du mit ihnen bist, dass du sie bewahrst, dass du eine feurige Mauer um sie herum aufstellst, dass ihnen nichts geschehen darf, Herr, was nicht an dir vorbeigeht. Vielen Dank, Herr. Und jetzt bete ich dich, segne uns, segne diesen Gottesdienst. Danke, dass du den Prediger segnest und dass du uns die Ohren und das Herz öffnest, damit wir das aufnehmen, was du uns lehren willst. Aber dir sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Bitte sitzen. Das Thema der heutigen Predigt ist Jahwe begegnen. Und dazu wird Michael Friesen den Text aus Exodus 19, 1 bis 25 auslegen. Es gibt viele Berichte in der Bibel, wo Menschen diesem Jahwe begegnet sind. Und da möchte ich hinführen zur Predigt, einen Text lesen aus Exodus 33, die Verse 18 bis 23. Die Vorgeschichte ist, das Volk hat gesündigt, wieder einmal, Gott wollte es vernichten. Mose hat sich in den Riss gestellt, Gott hat auf Mose gehört. Und jetzt kommt diese Geschichte, die mich immer wieder so ganz tief bewegt, wie Gott diesem Mose begegnet. Exodus 33, Verse 18 bis 23. Mose aber sprach: So lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, Gott, sprach: Ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des Herrn Namen vor dir. Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich. Und sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn denn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in der Felskluft lassen stehen und meine Hand ob dir halten, bis ich vorübergehe. Und wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir hinten nachsehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Welch herrliche Geschichte.
Was hat dich heute bewegt, in diesen Gottesdienst zu kommen? War es dein Wunsch, Freunde und Bekannte zu treffen? Vielleicht wolltest du einmal reinschauen, um zu sehen, was hier am Sonntag so läuft? Bist du auf der Suche nach Trost, Ermutigung oder nach Antworten auf belastende Fragen in deinem Leben? Bist du gekommen, um Gott zu begegnen? Das Außergewöhnliche, das Besondere an dieser Versammlung hier ist, Gott selbst möchte uns begegnen. Die Initiative geht von ihm aus. Er will durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns reden. Wir wollen auf ihn hören und folgenden zwei Fragen nachgehen. Erstens, wer und wie ist dieser Gott, der uns begegnen will? Kennen wir ihn wirklich? Und zweitens, wie können wir ihm begegnen? Oder anders gefragt, Wodurch erhalten wir das Vorrecht, in seiner Gegenwart erscheinen zu dürfen? Mit der Frage, wer oder wie dieser Gott ist, mit seinen Wesensmerkmalen, befassen wir uns etwas ausführlicher. Der zweite Punkt wird dann dafür etwas kürzer. Wir gehen weit zurück in die biblische Geschichte, um uns eine Begebenheit anzuschauen, in der wir viel von diesem Gott zu sehen bekommen. Wir sehen dort auch, was es bedeutet, in seine Gegenwart treten zu dürfen. Wer mitlesen möchte, darf gern nachschlagen. 2. Mose, Kapitel 19, die Verse 1 bis 25. 2. Mose 19, 1 bis 25. Ich lese das ganze Kapitel. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede, und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie, heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab, und er heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg, und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose: Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Was für eine Spannung! Das Volk Israel begegnet seinem Gott. Es ist beeindruckend, welchen Einblick wir in Gottes Wesen durch diesen Bericht bekommen. Wir wollen das Geschehen etwas näher betrachten. Die Israeliten haben vor etwa 3 Monaten die Sklaverei in Ägypten hinter sich gelassen. Die Ereignisse in den letzten Wochen waren spannend und aufwühlend. Jetzt schlagen sie dem Berg Sinai gegenüber ihr Lager auf. Bald werden sie diesem Gott, der sie mit mächtigen Zeichen aus der Sklaverei befreit hat, begegnen. Mose, der Anführer des Volkes, ist zu diesem Zeitpunkt bereits 80 Jahre alt. Er ist vor einiger Zeit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in einer ganz außergewöhnlichen Situation begegnet. Aus einem brennenden Dornbusch sprach Gottes Stimme zu ihm. Er stellte sich vor mit dem Namen: Ich bin, der ich bin. Man könnte auch übersetzen: Ich werde sein, der ich sein werde. Im Hebräischen wird dieser Name mit den 4 Buchstaben J-H-W-H wiedergegeben. Wir nennen ihn Jahwe. Die Juden haben unter sich diese Regel, dass sie den Namen nicht aussprechen dürfen. In vielen deutschen Bibelübersetzungen ist an dieser Stelle, wo dieser Gottesname vorkommt, der in Großbuchstaben gedruckte Herr geschrieben. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist also kein namensloser Gott, irgendein fernes, abstraktes Wesen, sondern Jahwe. Und das ist einer seiner Namen. Am brennenden Dornbusch wurde Mose also von Jahwe dazu berufen, das Volk Israel aus Ägypten hinauszuführen. Am Sinai angekommen, steigt Mose, der Mittler zwischen dem Volk und Gott, auf den Berg hinauf, um mit Jahwe zu reden. Dieser ruft ihm zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wir machen eine kurze Rückschau, was in den vergangenen Wochen des Volkes Israel geschehen ist. Da waren einmal die 10 Plagen in Ägypten, die Gott dem Pharao und seinem Volk zufügten, bis er dieses Volk Israel endlich ziehen ließ. Als Israel dann Ägypten verließ, kamen die Ägypter und beschenkten sie noch reich mit allerhand wertvollen Sachen. Sie wollten sie nun endlich loswerden. Als sie durch die Wüste wanderten, zog Jahwe selbst vor diesem Volk her, um ihm den Weg zu zeigen. Am Tag in Form einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule. Als die Israeliten ans Schilfmeer kamen, merkten sie mit großem Schrecken, dass der Pharao seine Entscheidung geändert hatte. Er hatte sein Heer versammelt und auf Pferden und Streitwagen hatte er die Verfolgungsjagd aufgenommen. durch das wunderbare Eingreifen Jahwes konnte Israel durch das Meer hindurch auf trockenem Boden ziehen. Als die Ägypter auf ihrer Verfolgung auch auf dieser Straße zwischen den Wassern in der Verfolgung waren, kehrte das Wasser zurück und brachte den Ägyptern den Tod. Auf der weiteren Wanderung versorgte Jahwe die Israeliten auf wunderbare Art und Weise mit Nahrung und Wasser. Denken wir zum Beispiel nur an die Wachteln oder das Manna. Das also bedeutet es, wenn Jahwe sagt, ich habe euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht. Keine Schwierigkeit, kein Riesenproblem, keine noch so ausweglose Situation ist für Gott zu schwer. Diese Ereignisse sind ein Zeichen dafür, dass seine Macht und Stärke unbegrenzt sind. Jahwe ist allmächtig. Gibt es Schwierigkeiten oder Probleme in deinem Leben, die deine Hoffnung ersticken wollen? Wo du keinen Ausweg siehst, ist es Arbeitslosigkeit, vielleicht eine unheilbare Krankheit? Sind es zerstörte Beziehungen oder vielleicht erlebte Ungerechtigkeit? Dieser Bibeltext führt uns vor Augen, für Jahwe sind keine Hindernisse zu groß. In unserer Not dürfen wir zu ihm schreien. Das haben die Israeliten damals auch getan. Aber den Zeitpunkt, wann Jahwe eingreifen wird, kennen wir nicht. Oft ist uns das auch so unverständlich. Es scheint manchmal so, als ob Gott auf unser Flehen hin gar nicht eingreift. Oder zumindest nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Die Israeliten haben einige Jahrhunderte unter der Sklaverei Ägyptens gelitten, bis Jahwes Zeitpunkt gekommen war, an dem er eingriff. Und als seine Zeit gekommen war, räumte er alle Hindernisse aus dem Weg, um seinen guten Plan umzusetzen. Zu seinem Zeitpunkt wird er auch aus unserer Not etwas Gutes machen. Zurück zu Israel am Sinai. Wozu hat Jahwe dieses Volk aus der Sklaverei und aus all diesen Schwierigkeiten errettet? Gott sagte zu Mose, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Gott befreite die Israeliten aus der Unterdrückung, damit sie ihm in Frieden und in Freiheit dienen konnten. Es ging also um ihr Heil, das in der Gemeinschaft mit diesem Gott zustande kommt. Dazu hatte er sie zu sich gebracht. In anderen Worten, Jahwes Absicht, Menschen zu retten und Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, dieses wird im Alten Testament an der Berufung und an der Befreiung des Volkes Israel erkennbar. Gottes Wunsch nach Gemeinschaft mit uns Menschen wird ein paar Kapitel weiter nochmals bekräftigt. Dort lesen wir in 2. Mose 25, Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Vielleicht fragt Gott uns heute, seht ihr, wie ich euch auf Adlerflügeln trage und euch zu mir bringe? Erkennt ihr, was ich tue, damit ihr zu mir kommt? Wenn wir untersuchen, wodurch das Volk Israel diese besondere Wertschätzung bei Jahwe verdient hatte, dann machen wir eine höchst interessante Entdeckung. Die Antwort ist kurz und einfach. Durch nichts. Durch nichts hatte das Volk diese besondere Wertachtung Gottes verdient. Diese Befreiung können wir also als ein Eingreifen eines gnädigen Gottes beschreiben. Warum das so ist, werden wir gleich sehen. Wir gehen in der Geschichte noch einige Jahrhunderte weiter zurück. Jahwe berief einen Mann namens Abram zu einem besonderen Bund. In 1. Mose 15 lesen wir, wie diese Verheißung aussah und wie der Bund geschlossen wurde. Jahwe verhieß dem Abram eine Nachkommenschaft, zahlreich wie die Sterne am Himmel. Außerdem würde er ihm und seinen Nachkommen das Land Kanaan zum Besitz geben. Allerdings kündigte er ihm auch schon an, dass dieses Volk 4 Jahrhunderte lang unterdrückt werden würde. Abram wurde beauftragt, eine Kuh, eine Ziege, einen Widder und 2 Tauben zu schlachten. Die größeren Tiere zerteilte er in der Mitte und legte eine Hälfte der anderen gegenüber. Das war damals bei einem Bundesschluss so üblich. Dann gingen beide Personen, wenn sie diesen Bund schlossen, durch diese Tierhälften hindurch. Es war also etwas ganz Übliches. Doch dann geschah das Ungewöhnliche. Allein Gott, der sich als rauchenden Ofen und als Feuerfackel offenbarte, ging zwischen diesen Tierhälften hindurch. Er verlangte nicht von Abraham, dass er auch hindurchging. Und das hat eine tiefe Bedeutung. Nämlich, wenn diese 2 Menschen zu jener Zeit in Israel einen Bund schlossen, diese Tiere aufteilten und hindurchgingen, bedeutete diese symbolische Handlung: Mir geschehe wie diesen Tieren, wenn ich mich nicht an diesen Bund halte. Nun war das so, Gott ging allein durch die Tierhälften hindurch. Er forderte nicht von Abraham, dass er das Gleiche machte. Deshalb würden die Segnungen erfüllt werden, unabhängig davon, wie treu die Nachkommen Abrahams sich erweisen sollten. Die Verheißung Jahwes an Abraham war also ohne Forderungen. Abraham war bedingungslos geliebt, berufen und angenommen. Ist das etwas anderes als Gnade? Über 400 Jahre waren seit dem Zeitpunkt schon vergangen. Als Jahwe Mose am brennenden Dorn berief, sagte er zu ihm: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Die Befreiung der Nachkommen Abrahams, des Volkes Israel, geschah also aufgrund dieser Verheißung damals an Abraham. Wir sehen einen Gott, der seine Berufenen bedingungslos liebt und sich über sie erbarmt. Jahwe ist gnädig. Nachdem Jahwe Israel nun durch sein gnädiges Eingreifen befreit hat, stellt er den Bund vor, den er mit diesem Volk schließen will. Ist euch diese Reihenfolge aufgefallen? Erst ist die Gnade Gottes wirksam. Danach wird der Mensch vor die Entscheidung gestellt, ob er in diesen Bund eintreten will oder nicht. Der Bund am Sinai ist aber an eine Bedingung geknüpft. Wenn die Israeliten bereit sind, nach Gottes Willen zu leben, dann wird er sie zu seinem besonderen Eigentum machen. Damit ist ein weitreichender Segen verbunden, den ich aus zeitlichen Gründen jetzt nicht ausführen werde. Mose bringt dem Volk die Botschaft mit dem Bundesangebot. Die Israeliten haben soeben wiederholt erfahren, dass Jahwe es gut mit ihnen meint und dass er stärker und mächtiger ist als alle anderen Götter. So ist die Entscheidung schnell getroffen. Die Antwort des Volkes lautet: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Daraufhin kündigt Jahwe an, dass er am 3. Tag vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen wird. Er beauftragt Mose, das Volk zu heiligen. Wie bedeutsam und ernst dieser Schritt für die Nation ist, wird dadurch deutlich, dass 2 Tage besonderer Vorbereitung herausgestellt werden. Die innere Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott spiegelt sich in der äußeren Reinigung wider. Außerdem wird Mose beauftragt, eine klare Grenze zu ziehen, damit niemand vom Volk, ja nicht einmal ein Tier, den Berg berührt, auf den Jahwe herabsteigen wird. Wir sehen daran, wie heilig dieser Gott ist. Was angemessen ist, um einen heiligen Gott zu treffen, ihm zu begegnen, konnte gar nicht deutlicher betont werden als durch das Verhängen der Todesstrafe über den, der die Grenzen übertrat, die Gott selbst gezogen hatte. Auch die Anweisung, sich vom Geschlechtsverkehr zu enthalten, gehörte damals zur zeremoniellen Reinheit. Keine Unreinheit kann vor seiner vollkommenen Reinheit bestehen. Das bedeutet, dass kein durch die Sünde befleckter Mensch allein vor diesem Gott bestehen kann. Denn er ist vollkommen heilig. Und seine Heiligkeit ist genauso Teil seines Wesens wie seine Allmacht und seine Gnade. Was bedeutet es für uns, dass wir diesem Gott begegnen dürfen? Sind wir uns seiner Heiligkeit bewusst? Vor ihm kann keine einzige Sünde heruntergespielt werden. Wie können wir ihm dann begegnen? Damals beim Volk Israel war Mose der Mittler, der diese Begegnung zwischen dem Volk und Gott ermöglichte. Auch wir sind heute auf einen Mittler angewiesen und auf den kommen wir ein wenig später zu sprechen. Ich lese noch einmal Vers 16. Und es geschah am 3. Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg. Und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Vers 18. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. In der Schweiz muss man niemandem erklären, was ein Berg ist. Wenn man so vor einer Eiger-Nordwand steht und einfach sieht, wie klein man ist und sich vorstellt, dass so ein Berg erbebt, dann kann man sich annähernd etwas von dieser Größe und Majestät vorstellen. Es braucht dann wohl keine anderen Worte, um Jahwes Majestät zu beschreiben. Obwohl das Volk sich sorgfältig auf diesen Moment vorbereitet hat, gerät es bei der Erscheinung Gottes in Furcht und Schrecken. Inmitten dieser Spannung führt Mose das Volk hinaus diesem Gott entgegen. Sie stellen sich am Fuß des Berges auf. Vers 19. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Nach dieser gewaltigen Eröffnung wird Mose erneut von Jahwe auf den Berg gerufen. Er ist der auserwählte und berufene Mittler von Gott. Deshalb ist es ihm gestattet, so nahe an ihn heranzutreten. Bevor Jahwe nun die Bundesbestimmungen an Mose persönlich weitergibt, wiederholt er noch einmal diese Aufforderung, dass das Volk den Berg nicht berühren soll. Es scheint uns vielleicht eine überflüssig wiederholte Warnung zu sein, aber wir erkennen daran, wie ernst die Lage ist. Was für eine eindrückliche Situation. Kein Wunder, dass die Israeliten die Autorität Moses als von Gott gegeben anerkannt haben. Gottes Erscheinung ist wortwörtlich furchterregend. Das sehen wir auch an der Reaktion des Volkes. So lesen wir in 2. Mose 20, Vers 19, da spricht Israel zu Mose: Rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Versuchen wir einmal, uns in diese Situation hineinzuversetzen. Die Israeliten wurden angesichts Gottes Majestät in Furcht und Schrecken versetzt. Wie sieht das bei uns aus? Sind wir uns dieser Majestät Gottes bewusst? Oder denken wir vielleicht, dass Gott unser Kumpel sei, vielleicht sogar unser Wunschautomat? Es ist ja so, unsere Gotteserkenntnis, unser Verständnis von seiner Art und von seinem Wesen, unser Gottesbild, ist lückenhaft und fehlerhaft. Deshalb müssen wir dieses immer wieder überprüfen und es muss korrigiert werden. Den Maßstab dazu finden wir in der Heiligen Schrift. In ihr hat dieser Gott sich selbst offenbart und hat uns somit einen sicheren Maßstab gegeben, wie wir ihn immer besser kennenlernen können. Dieser heilige Gott möchte auch uns heute begegnen. Manch einer hier ist ihm schon unzählige Male begegnet. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann bei der Arbeit sein, im Alltag oder in der Gemeinde, beim Bibellesen, beim Beten oder unterwegs. Die Frage ist, suchen auch wir diese Begegnung? Und damit kommen wir zur letzten Frage. Wie können wir Jahwe begegnen? Was macht uns würdig, dass wir in seiner Gegenwart erscheinen dürfen? Wie wir bereits gesehen haben, war die Beziehung zwischen dem Volk und Gott nur durch einen Mittler möglich. Gott selbst hatte Mose zu dieser besonderen Aufgabe berufen, er hatte ihn dazu befähigt und geheiligt. So war Mose der erste Mittler im alten Bund zwischen dem Volk und Gott. Nach Mose waren es die hohen Priester, die das Volk vor Jahwe vertraten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Er sandte ihn in diese Welt, damit er als fehlerloses Opfer ein für allemal die Schuld der Menschen bezahlen sollte. Damit wurde Jesus Christus Gottes Sohn und Menschensohn, der vollkommene Mittler, der die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherstellen kann. In seinem Sohn stiftete Gott diesen neuen Bund. In diesem Bund dürfen nun alle Menschen zu ihm kommen. Mit einer Bedingung, wenn sie durch Jesus zu ihm kommen. So lesen wir in 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 5 und 6. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus hat unsere Schuld bezahlt. Wenn wir sein stellvertretendes Opfer annehmen, wird unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Er hat den Preis schon bezahlt. In dieser Beziehung wird uns das ewige Leben geschenkt. Nach unserem Tod dürfen wir in Jahwes unmittelbarer Gegenwart sein. Aber nicht nur das. Auch unser Leben hier auf der Erde richtet er schon auf ihn aus. Unser Herz findet Frieden. Zerbrochene Beziehungen können heilen. Unser Leben wird mit einem unzerstörbaren Sinn erfüllt. Probleme und Krisen gibt es. Sie kommen trotzdem, aber wir können diesen mit Gottes Beistand entgegentreten. Und in der Gemeinde finden wir eine Familie lauter Schwestern und Brüder, die auch in Jesus Christus den Erlöser gefunden haben. Und trotz all unserer Fehler, die noch an uns bleiben, lernen wir in dieser Familie, wie wir uns gegenseitig ermutigen, tragen, ermahnen oder auch vergeben können. Das sind Vorzeichen von dem, was wir einst in Gottes unmittelbarer Gegenwart in vollkommener Reinheit erleben werden. Hast du Frieden mit Gott? Hast du die Erlösung in Jesus Christus schon gefunden und angenommen? Lebst du in dieser Beziehung, die das Leben erst lebenswert macht, mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit? Wenn nicht, dann folge doch heute dieser Einladung in den neuen Bund. Jesus Christus will dir heute in Gnade begegnen. Bekenne ihm deine Sünden und bitte ihn um Vergebung. Er wäscht dich rein und er vertritt dich vor dem himmlischen Vater. So findest du Frieden mit Gott und dieser Friede wirkt sich dann auch auf die Beziehungen zu den Mitmenschen aus. Ich fasse zusammen. Wer ist dieser Gott, der uns begegnen will? Es ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Derselbe damals und heute. Es ist Jahwe, der große Ich Bin. Er ist allmächtig, gnädig und vollkommen heilig. Seine Majestät übersteigt unsere Vorstellungskraft. Dieser Gott bildet eine geheimnisvolle Dreieinigkeit. Gott der Vater, Jesus Christus der Sohn und der Heilige Geist. Und dieser Gott möchte Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Aber seine Heiligkeit ist unvereinbar mit Sünde. Darum kann kein Mensch alleine ohne einen Mittler vor ihm bestehen. Wie also können wir ihm begegnen? Durch Jesus Christus. Er ist der vollkommene Mittler, der uns den Zugang in Jahwes Gegenwart ermöglicht. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, reinigt er uns von aller Schuld, von aller Unreinheit. Er macht uns würdig, er macht uns heilig und wir können dem himmlischen Vater begegnen. Wenn wir sein Gnadenangebot annehmen, dann wird diese Begegnung mit Gott zum Lebensspender. Und wenn unser Leben auf dieser Erde zu Ende geht, erwartet uns etwas viel Schöneres in Gottes unmittelbarer Gegenwart. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du mit deinem Leben für uns, für unsere Schuld, den Preis bezahlt hast. Ein für allemal. Danke, dass du uns beim himmlischen Vater vertrittst, dass wir durch dich in diese heilsame Beziehung treten dürfen. Wir preisen dich dafür. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns begegnen willst und dass du uns das ewige Leben schenkst. Lass uns dich immer tiefer erkennen. Präge unser Denken, unser Reden, unser Fühlen und auch unser Handeln. Wirke in unseren Alltag und in unsere Beziehungen hinein. Jahwe, dein Name sei gelobt. Amen.